Wir schlagen mal auf heute Morgen zu 1. Mose Kapitel 8. 1. Mose Kapitel 8. Es ist die Zeit gleich nach der Sintflut. Noah hat Gott ein Opfer dargebracht und Gott ist auf dieses Opfer eingegangen. Und in Vers 22 sagt Gott jetzt, von nun an alle Tage der Erde, sagen wir alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Keine Angst, das ist jetzt keine Predigt über den Klimawandel. Ne? Es war jetzt ja 14 Tage richtig warm. Ich meine, wem war es direkt zu warm? Nicht vielen. Gut, ihr habt wahrscheinlich Parterre oder Souterrain. Ihr wohnt im Keller. Nein, also es war ziemlich warm und sofort haben sich also Stimmen gemeldet, die gesagt haben, ja, der Klimawandel. Aber ich habe dann einen Wettermann namens Kachelmann gelesen, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Er sagt, Leute, alles in ein wenig tiefer hängen. Es ist nicht die Rede von einer globalen Hitzewelle auf der Nordhalbkugel. Vielmehr ist es bei uns sehr heiß, dafür ist es woanders zu kühl. Insgesamt sind also die Unterschiede im Mittel, also das Mittel zwischen 2000 und 2017, die Abweichung 2018 ist genau 0,0%. Mal ganz ehrlich, als ich heute Morgen aufgestanden bin und die Nase in den Wind gehalten habe, da war es 9 Grad. Ich habe mir gedacht, wo bleibt der Klimawandel? Aber es geht heute Morgen also nicht um Klimawandel. Das war jetzt alles, was ich über den Klimawandel sage. Vielmehr geht es um was ganz anderes. Gott sagt, von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte. Meine Predigt heute Morgen, die heißt, das eiserne Gesetz von Saat und Ernte. Und du sagst auch, Pastor, das kenne ich schon, kann ich wieder heimgehen oder in meinen Gemeindeschlaf versinken? Nee, es gibt da noch viele Sachen zu sagen und zu wissen, die wir oft übersehen. Und ich möchte uns da mit einigen Erkenntnissen vertraut machen. Okay. Zunächst mal, wenn wir schon im 1. Mose jetzt sind, im 1. Mose Kapitel 2, Vers 15, da hat Gott den Menschen gerade erschaffen und jetzt gibt er ihm einen Beruf. 1. Mose Kapitel 2, Vers 15, ist es wohlgemerkt vor dem Fall, sag mal vor dem Fall. Also ich spreche natürlich vom Sündenfall, vor dem Sündenfall. Da heißt es, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Eden ist ein altes Wort für Wonne. Manchen geht es richtig gut, wenn sie mit Erde zu tun haben, dort drin hantieren, pflanzen und ausreißen und neu pflanzen. Wem geht's so? Ganze Reihe von unseren Leuten hier, siehst du, sind geborene Gärtner, sind Nachfahren Adams. Auf jeden Fall nimmt der Herr den Menschen, setzt ihn in den Garten Eden, den Garten Wonne. Ich vermute mal, der Name, Nomen est Omen, ja, der Garten sah gut aus, war ein wonniger Garten. Und was hat er dort machen sollen? Doppelpunkt, den Erdboden zu bebauen. Jetzt frage ich dich, bei Bebauen hast du doch unweigerlich mit Saat und Ernte zu tun, richtig? Gott sagt also zu Adam, Adam, hör zu, siehst du dieses wunderbare Blumenbeet hier? Diese Rosen und Lilien und Dahlien und Astern und was weiß ich, was alles, Veilchen und sonst was, so in Wellen von Farben, ja, und Wellen von Stauden, die werden ja von klein immer größer, Veilchen ist klein. Stauden sind groß. Ihr wisst vielleicht sogar welche. Und Gott sagt zu Adam, Adam, möchtest du, dass es nächstes Jahr wieder genauso aussieht? Und er sagt, ja. Dann sagt er, pass auf, dann musst du, wenn das jetzt alles verblüht, ja, die Einjährigen aus dem Boden entfernen und wieder neue reintun, damit es nächstes Jahr eben wieder genauso aussieht. Du musst diesen Garten bebauen. Du musst also arbeiten. Du musst... Ich mache mal weiter, sonst verliere ich mich hier schon am Anfang. Das war jetzt, wie gesagt, vor dem Fall. Saat und Ernte. Du musst was säen, damit du hinterher was erntest. Wenn du keine Blumenzwiebel in den Boden tust im Herbst, dann kommt im Frühjahr auch keine Tulpe hoch. Stimmt's oder stimmt's? Wie immer, es stimmt. Also wir reden hier von Saat und Ernte. So das allererste, mit dem Gott Adam vertraut macht, ist das Gesetz von Saat und Ernte. Ich meine, du sagst, Pastor, ich bin überhaupt nicht irgendwie gartenmäßig interessiert, macht nichts, du musst da jetzt durch. Ich komme noch auf andere Punkte, die dich auch betreffen. Im 1. Mose Kapitel 3, Vers 23. Das ist nach dem Fall. Sag mal nach dem Fall. Da heißt es, dass Gott den Menschen aus dem Garten Eden hinausgeschickt hat. Und wozu? Den Erdboden zu bebauen. Also erst hat er den Garten Eden bebauen sollen und jetzt soll er die ganze Erde bebauen. Sich untertan machen, aber halt auch bebauen. Adam, siehst du dieses wogende Weizenfeld? Oh ja, ich sehe es, sieht wunderbar aus. Ein goldenes Meer, ja, das Meer ist blau, das hier ist golden, sieht wunderbar aus. Weizen im Wind, spitze. Außerdem ist es gut für die Nahrung, ja, man kann daraus Brot backen. Adam, wenn du nächstes Jahr wieder so ein Feld haben willst und wenn du was essen willst, dann musst du sehen, dann musst du das jetzt ernten, was da wächst, musst es vorbereiten, musst es ausdreschen und musst dann Samen aufbewahren und im nächsten Jahr säen. Du darfst also nicht alles essen, was du jetzt gewinnst. Du musst Verzicht üben. Das ist ein wichtiger Punkt heute Morgen, Verzicht. Saat und Ernte hat unweigerlich was mit Verzicht zu tun. Denn du kannst das Saatgut, das du heute hast, bereits jetzt verzehren und dann hast du aber nächstes Jahr nichts mehr. Und mit dem Problem leben viele, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Denn das Gesetz von Saat und Ernte, meine Damen und Herren, das wirkt nicht nur im Natürlichen. Das wirkt im Zwischenmenschlichen, das wirkt im Geistlichen, das wirkt im Seelischen. Das ist ein ehernes Gesetz, das Auswirkungen auf jeden Bereich deines Lebens hat. Also wenn du kein Bauer jetzt bist, dann hör zu, weil das wird jetzt ein bisschen komplizierter nachher. Wir fangen nur mit dem Einfachen an, ja. Okay, einmal vor dem Fall, bebau Eden, nach dem Fall, nach dem Sündenfall, bebau den Erdboden. Saat und Ernte umgibt Adam und seine Familie. Könnt ihr das sehen? Ganz, ganz wichtig. Und deswegen sagt der Herr, und wiederholt es nochmal in 1. Mose Kapitel 8, Vers 22, von nun an alle Tage der Erde werden nicht aufhören, Saat und Ernte. Und was dazugehört, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Ich habe gesagt, ich sage nichts mehr über Klima, also mache ich das auch nicht. Dieses Gesetz gilt im Natürlichen, das gilt erst recht im Geistlichen, es gilt im Seelischen. Und zwar ist es folgendes Gesetz, das Gesetz von Mangel und Überfluss. Wenn du nämlich dein Saatgut genommen hast, im Märzen der Bauer die Pferde einspannt, ihr wisst schon, und dann den Samen sät, und dann ist das, was du über den Winter verzehrt hast, das Saatgut von, also das Getreide von letztem Jahr, das ist weniger und weniger und weniger geworden, bis du jetzt praktisch einen Mangel hast. Du kommst jetzt also quasi durch ein Mangeltal. Kannst du das sehen? Du musst jetzt aber mit eisernem Willen darauf verzichten, dein Saatgut zu verzehren. Wie gesagt, wenn du das tust, dann hast du im Herbst nichts zu ernten oder im Sommer nichts zu ernten und dann wirst du definitiv sterben. Du musst also etwas anlegen. Du musst durch diese Zeit des Mangels hindurch, du dürfst das Saatgut, das du hast, nicht verzehren, sondern du musst es sehenden Auges nehmen und wegschmeißen, in den Dreck werfen, sehenden Auges. Du kannst da ja, mit Tränen säen. Das heißt übrigens in den Psalmen irgendwo, er sät mit Tränen, aber er bringt dann mit Freuden seine Garben ein. Also säen hat was mit Mangel überbrücken, mit Verzicht tun. Und dann musst du ja auch noch warten, ja, bis das Ganze wächst. Und bis es gedeiht, bis es regnet und bis die Sonne zur richtigen Zeit scheint, bis es regnet zur richtigen Zeit. Und dann musst du noch schauen, dass die Tiere drinnen nicht rumwüten. Eine Wildschweine zum Beispiel, ich sage euch, das glaubt ihr gar nicht, wie die eine Wiese verwüsten können oder ein Feld umgraben können. Da denkst du, da ist ein Pflug durchgegangen. Wie hier ist dann schadensersatzpflichtig, muss ich dann in der Nacht hinsetzen, zur Nacht schlafender Zeit, ja, und aufpassen, ob da jetzt ein Wildschwein kommt oder eine ganze Rotte, damit er dann die bekämpfen kann. Weil ansonsten blecht der nämlich. Aber das ist jetzt ein Nebengedanke. Wichtig ist, du musst sehenden Auges etwas nehmen und wegschmeißen. Du musst Verzicht üben. Und wisst ihr was? Den wenigsten schmeckt Verzicht. Das Gesetz von Saat und Ernte bedeutet also, ich schmeiße jetzt was weg, was ich sofort verzehren könnte. In der Hoffnung, später umso mehr zu bekommen. Denn wir hatten schon mal gesehen, dass ein Weizenkorn zwar einen Weizenhalm hervorbringt, aber an dieser Ähre immer mehr als eine Ähre dran, immer mehr als ein Korn dran hängt. Viel mehr als eins. Also du vervielfachst deine Ernte. ja, wenn du das wegschmeißen tust. Du musst es aber glauben. Dann wisst ihr, das ist so eine Sache. Wir sprechen ein wenig über Impulskontrolle und Selbstdisziplin. Man fängt einen Affen zum Beispiel so, habe ich gehört. Also ich habe noch nie einen Affen gefangen, aber ich habe davon gelesen. Man nimmt also eine Kiste. Man macht diese Kiste schwer, man legt richtig große Steine rein, damit der Affe die nicht wegtragen kann. Also die Kiste muss schwerer sein, als der Affe stark ist. Und dann legt man um diese Kiste herum Bananen oder andere Dinge, die den Affen gut schmecken. Und in die Kiste legt man auch Bananen hinein. In die Kiste bohrt man dann ein Loch, in die der Affe nur mit der Hand rein kann. Der Affe, der langt da nämlich rein und hält sich an dieser Banane fest und lässt ihn nicht mehr los. Jetzt versucht er sie rauszukriegen, aber er kriegt sie nicht raus. Und jetzt kann der Affenjäger hergehen, kann ganz gemütlich ranschlendern und kann ein Netz über diesen Affen werfen und hat den Affen gefangen. Der Affe ist schön blöd. Der sieht den Jäger kommen, aber er ist so in diese Banane verknallt, ja, dass er nicht in der Lage ist, loszulassen. Und das führt für ihn zur Gebundenheit. Ja, es gibt auch Dinge, die möglicherweise du so gern tust und so gern hast, dass du sie nicht loslassen kannst. Und die führen dann bei dir zur Gebundenheit. Was hat es jetzt mit Saat und Ernte zu tun? Ja gut, Saat und Ernte, habe ich gesagt, hat was mit Disziplin und Selbstverzicht zu tun. Und wenn der Affe sagen würde, okay, ich habe jetzt die Wahl zwischen dieser Banane oder meiner Freiheit, was wähle ich? Der Affe sagt, Banane, Banane. Aber sei du kein Affe, mach dich nicht zum Affen, lass los und hau ab. Aber das ist jetzt nur ein Nebengedanke. Wird dann schon noch praktisch auch, ja. Ich laufe mich ja noch warm hier. Okay, Saat und Ernte bedeutet, ich übe zunächst Verzicht um einer größeren Versuchung willen. Übrigens, weil ich gerade dran denke. Dieser Verzicht ist überhaupt schon im menschlichen Sein, im menschlichen Leben angelegt, ohne Sündenfall, ohne alles. Und ich spreche jetzt nicht nur von dem, dass Adam auf was verzichten musste im Garten. Ich meine, ich sage mal, der musste da auf nichts verzichten, der war rundherum versorgt. Ja. Was er aber tun sollte, ist, er sollte auf einen bestimmten Baum aufpassen, den hüten, aber von seiner Frucht nicht essen. Das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, ihr erinnert euch. Na, diese Früchte, die werden ja auch irgendwann reif, die fallen auch irgendwann ab. Was macht er dann aber mit dieser Frucht? Die soll er nicht verzehren, die soll er sammeln und soll sie Gott geben. Er soll einen Teil seiner Arbeit Gott abgeben. Einen Teil seiner Frucht, dessen, was er erntet, soll er Gott abgeben. Könnt ihr das sehen? Das war bereits ein Gesetz, sag ich jetzt mal, oder eine Sitte oder ein Gebot, ja, das Gott ihm gegeben hat vor dem Sündenfall. Also, hör zu, Verzicht und Weggeben und Selbstdisziplin sind im menschlichen Wesen, im menschlichen Leben unweigerlich verankert, die kriegst du nicht los. Auch mit Faulheit und so weiter nicht, auch mit anderen Dingen nicht. Es gibt da nämlich Fehlschlüsse, auf die ich heute noch ein wenig eingehen möchte. Wenn du mit Gott gehst, dann wird Gott dich immer wieder mal auf etwas von dir verlangen. Er wird dich vielleicht zu einem Verzicht auffordern, zu Dingen, die für dich im Moment vielleicht schwer ausschauen. Wisst ihr, das ist ja so, dass Gott bekannt ist dafür, dass er ein alter Spaßverderber ist, richtig? Dass er uns so mit Geboten überlädt, dass es eine freudlose Existenz wird, wenn du mit Gott gehst. Das glauben viele Menschen. Gott belastet die Menschen mit 10.589.736.520 Geboten. Ja, und wenn du die Christen dann anschaust, dann laufen sie wie die Gespenster durch ihr Leben. Das ist nicht, was Gott eigentlich vorhatte. Schau, die Sache ist die, Gott hat dich gemacht. Gott hat dir deswegen auch einen Sinn im Leben gegeben. Ein Ziel, ein Zweck. Wenn du diesen Zweck herausfindest und auslebst, dann fängt für dich das Leben an. Es ist nicht so, dass Gott dir was wegnimmt, wenn du mit ihm gehst. Vielmehr gibt er dir was. Aber es ist wohl richtig, er sagt, auf dies, das oder jenes musst du verzichten. Es ist aber dann nie zu deinem Schaden, sondern um dir größtmöglichen Lebensgenuss zu verschaffen. Und du ignorierst Gott auf eigene Gefahr. Ja, ich weiß von jungen Leuten, denen sagst du, hey, hört mal zu, macht da nicht zu intensiv rum vor der Ehe, das ist schädlich für euch. Und die sagen, ach, es gilt heute nicht mehr, wir wissen, was wir tun. Und hinterher, ja, nach 2 Jahren geht es vielleicht auseinander. Und dann sind sie im Herzen gebrochen für den Rest ihres Lebens. Ja, die artikulieren das natürlich nicht ständig, aber du siehst es an ihren Lebensentscheidungen, die sie treffen, an den neuen Partnern, die sie sich suchen. Eine bildhübsche Frau, ja, du weißt genau, der alte Penner dort hinten, der verlässt mich zumindest nicht. Der wird mir treu sein, der wird froh sein, dass er mich hat. Und auf diese Art und Weise kommen dann Verbindungen zustande, die vielleicht nicht so gesegnet sind. Wieder ein Nebengedanke. Was ich sagen will ist, wenn Gott zu dir kommt und zu dir sagt, verzicht auf jenes oder auf dieses oder auf das, dann nicht um dich zu schaden, sondern um dich in eine neue Höhe hinauf zu katapultieren, ja, in der ein neues, größeres, besseres Sein stattfindet. Der Segen Gottes, ja, den du dir auf diese Art und Weise sicherst, der ist unbezahlbar, glaub mir das. Ja, das ist nämlich die Sache. Schau, Gott kam zu Adam und hat gesagt, Adam, möchtest du in meinem Segen bleiben? Möchtest du mit einer Leichtigkeit des Seins gesegnet bleiben? Adam sagt ja. Dann sagt er, gut, dann ess von dieser Frucht nicht. Dann ess nicht vom Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Denn wenn du davon essen tust, sage ich dir, dann fängt Leiden an, dann fängt Sterben an, dann wirst du arm, krank und vielleicht sogar noch bitter. Dann zieht eine neue Natur in dein Herz ein. Mach das also nicht, ja. Wenn du meinen Segen behalten willst, dann gib mir die Frucht von diesem Baum. Seht ihr da was? Wenn du Gottes Segen behalten möchtest, musst du ihm was geben. Das will er so. Das hat er so festgelegt. Genau genommen, ich sag's gleich mal so. Ich sag mal, lass mal die ganze Katze aus dem Sack, ja. Schau, wenn du Leben haben möchtest, dann musst du dein Leben Jesus übergeben. Und zwar dein ganzes Leben ihm übergeben und sagen, Jesus, ich folge dir jetzt nach. Komm in mein Leben, mach mich neu. Befreie mich von meinen Problemen, ja, mach mich gesund, ich gebe dir mein ganzes Leben. Wenn du sagst, ich gebe dir mein ganzes Leben und nicht nur vielleicht die Besenkammer, viele, die laden zwar Jesus in ihr Leben ein, aber geben ihm nur die Besenkammer. Wenn du ihm dein ganzes Leben gibst, ja, dann zieht er in dein Leben ein und dann gibt er dir sein Leben. Und wie viele von uns glauben, dass Jesus gesegnet ist? Dort, ja, zur Rechten des Vaters. Hey, natürlich. So, wenn du also sein Leben haben möchtest, musst du ihm dein Leben geben. Du musst auf dein Leben verzichten, um sein Leben zu bekommen. Also es ist ja, wie gesagt, nicht schwer, aber man muss es halt tun. Verzicht im Leben, bereits vorm Sündenfall, ist eine Voraussetzung für bleibenden Segen. Und wie gesagt, es wird schon nur praktischer, keine Angst. Gott kam eines Tages zu einem Mann namens Abraham, der in einer reichen Stadt namens Ur gelebt hat. Die hatten sogar Wasserklosets. Ich meine, ja, das hatten sie in Germanien damals noch nicht. Es sei denn, sie haben gerade am Wasser gelebt. Und so weiter. Das war eine reiche Stadt, möglicherweise die reichste Stadt überhaupt. Und jetzt kommt Gott zu Abraham in einer ganz dramatischen Weise, ja, also sehr dramatisch, und sagt zu ihm, verlass diese Stadt und zieh nach Westen. Also jetzt nicht in den wilden Westen, sondern obwohl der Westen auch wild war, ja, nach Kanaan, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Jetzt hatte Abraham die Gelegenheit, gehe ich mit Gott oder bleibe ich in Ur in Chaldäa? Bleibe ich im Luxus sitzen oder verzichte ich auf den Luxus und wage mich hinaus aufs Wasser, ins Unbekannte. Wenn ich in Ur in Chaldäa bleibe, dann ist Gott nicht mit mir. Wenn ich in Kanaan umherwandere, dann ist Gott mit mir. Was ist mir lieber? Der äußerliche Luxus oder der innere Luxus des Segens Gottes? Wir wissen, wie sich Abraham entschieden hat. Ja? Er ist nach Kanaan und er ist gesegnet worden. Ein anderer Mann namens Mose, der hat irgendwann gemerkt, dass die ägyptischen Götter nicht der wahre Gott sind und hat sich bekehrt zum Gott seiner Väter. Obwohl er ein mächtiger Fürst der Ägypter war, hat er lieber Schmach gelitten mit Israel, hat sich mit den Sklaven eins gemacht und hat die Sklaven aus der Sklaverei geführt, weil Gott zu ihm kam und gesagt hat, Mose, führ mein Volk aus der Gefangenschaft. Er hätte als Fürst in Ägypten mit einem riesen Harem leben können, hat er aber nicht gemacht. Stattdessen ist er in der Wüste umhergezogen, 40 Jahre lang mit einem halsstarrigen Volk, weil Gott es so wollte. Und es war gut für ihn, es war das bessere Leben. Okay, nun gut. Also ihr seht, diese Männer Gottes, die hatten mit Saat und Ernte zu tun. Wir halten jetzt einmal fest, es gibt ein Prinzip, Saat kommt immer, sagen wir immer, vor der Ernte. Ne? Arbeit kommt immer vom Vergnügen, Schweiß kommt vor dem Preis. Ne? Und ohne Fleiß kein Preis, ist ganz einfach so. Du sagst, naja, ich muss hier weitermachen. Okay, sei nicht nur fleißig, manche von uns sind ja fleißig, saure Wochen, frohe Feste, ja, schaffe Häusle bauen und so, wir kennen das ja, wir sind ja die Deutschen. Also heute kann man ja nochmal ein Deutsches, es gibt ja alle möglichen Deutschen heute, wir sind die germanischen Deutschen. Klingt irgendwie nicht gut, ne? Ist jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall, wir wissen ja von Fleiß und so weiter, das ist uns also irgendwie schon ein wenig gegeben. Aber der Punkt ist, sei nicht nur fleißig, sondern geh auch mit Gott, ja? Problematisch wird es nämlich, wenn wir fehlinvestieren, wenn wir was säen und wir kriegen keine Ernte dafür, wenn wir arbeiten, aber unser Projekt fällt durch, wenn wir Gott was geben, aber Gott nimmt es nicht an. Also das ist eine große, eine problematische Sache. Ja, denn du kannst sehr wohl fleißig sein, du kannst arbeiten, du kannst dich abmühen und trotzdem nicht gesegnet sein. Na, wir denken da mal ganz kurz an Kain und Abel noch einmal. Beide haben sich gemüht. Der eine mit seinen Schafherden und der andere ist im Schweiße seines Angesichts hinter dem Pflug hergegangen. Und hör mal, es hat Gott Adam gesagt, von nun an, 1. Mose Kapitel 3, von nun an, ja, weil du eben mein Gebot übertreten hast, dich gegen mich entschieden hast, von jetzt an musst du im Schweiße deines Angesichts dein Brot verdienen. Also jetzt kommt noch Anstrengung dazu. Du kommst um diese Anstrengung nicht herum. Die ist jetzt ein Teil des Lebens. Aber Gott kann natürlich, wenn du mit Jesus gehst und wenn du seinen Willen tust, ja, und die Arbeit tust, die er für dich hat, dann kann das also leicht sein und kann ein Segen sein und dann kann der Fluch zurückgenommen werden. Und dann kann sein, dass du dich richtig gut fühlst, obwohl du hier auf dieser Erde lebst. Ich glaube nämlich, dass Gott nicht nur Schweiß verordnet hat, sondern auch große Befriedigung. Vor allem für die, die mit ihm gehen. Na, ich höre immer wieder, manchmal rufen mich auch Leute an oder kommen zu mir und wir reden. Sie möchten auch eine Gemeinde gründen. Sie finden Gemeinde super und sie finden auch Pastorendasein super, weil, hey, hallo, wo hast du das schon? Du arbeitest eine oder zwei Stunden in der Woche. Und den Rest der Zeit, ja, faltest du die Hände und liegst auf deiner Couch. Ist doch fantastisch, ist doch super. Wer will kein solches Leben haben? Und ich sage dann, ja gut, wenn du eine Gemeinde gründest oder leiten möchtest ohne Segen Gottes, dann kann es sein, dass du in der Irrenanstalt landest. Ja, das meine ich jetzt nicht witzig, das ist echt so. Das kann dich nämlich gewaltig herausfordern. Muss es nicht sein. Wenn du allerdings im Namen des Herrn unterwegs bist und du tust sein Werk, ja, und nachdem, wie du es halt kannst, dann ist da ein Segen drauf, dann ist da eine Leichtigkeit drauf. Das heißt nicht, dass dich alle immer lieben werden, das kannst du total vergessen. Es wird immer, jemand hat mal behauptet, es gibt in der Gemeindewelt, in Bezug auf Prediger, 25% deiner Leute, die dich lieben, egal was du machst. Die mögen dich einfach. Du bist einfach ihr Typ. 25% mögen dich, weil sie dich nicht besser kennen. 25% würden dich mehr mögen, wenn sie dich besser kennen würden. Und 25% mögen dich nicht, egal was du tust, sagst oder machst. Du kannst dich in Jesus erfordern und die mögen dich immer noch nicht. Aber das ist alles eine Sache, das ist die Seite derer, die angesprochen werden wegen mir. Die Predigerseite ist da anders. Wenn du unterwegs bist im Namen des Herrn, da ist da ein gewisser Segen da. Da ist eine Leichtigkeit da. Es ist immer noch Arbeit, es ist immer noch schwierig, manchmal ist es stressig, definitiv. Aber es ist eine Leichtigkeit des Seins da, wenn du mit Gott gehst. Das gilt für dich in deinem Beruf ganz genauso. Ja, wenn ich dann immer wieder höre, manche Pastoren reden mit mir, rufen an, vor allem auf Pastorenkonferenzen, es ist ein Elend. Ja. Ich denke mal, Leute, ihr habt euren Beruf verpasst manchmal, wenn sie kommen und reden. Oh, manchmal möchte man am liebsten alles hinschmeißen, was anders machen. Ist mir noch nie so gegangen, noch nie, seit ich hier angefangen habe. Wir sind schon durch die ein oder andere Krise gegangen. Ja? Irgendwann, vor einigen Monaten, kam eine junge Frau und hat gemeint, na Pastor, was müsste passieren, damit du völlig zufrieden bist? Ich habe sie angeschaut und gedacht, wer bist du? Nix. Ja, ich lebe Gottes Traum. Wenn er Neues für mich hat oder mehr für mich hat, bin ich offen dafür, aber ansonsten bin ich zufrieden an dem Ort, an dem er mich gestellt hat. Nun gut. Okay. Wie gesagt, wir gehen jetzt auf ein Problem ein. Und nämlich, beide haben sich gemüht, Kain und Abel, die haben sich gemüht. Und dann hat Abel sein Opfer dargebracht und Gott hat dieses Opfer angenommen und er hat Abel gesegnet. Und es war spürbar. Und Kain, schaut, Kain hat im Schweiße seines Angesichts, ja, gepflügt und hinterher gewartet, bis die Ernte kommt. Und dann ausgedroschen. Und zum Schluss hat er dann die Frucht des Feldes genommen und hat sie vor Gott gebracht. Und Gott hat das, was er hatte, nicht angenommen. Und viele, ja, Tiefenpsychologen und andere Denker, Philosophen, die sagen, ja, warum hat Gott es nicht angenommen? Weil Gott ein Gott der Willkür ist, der Gott des Alten Testaments, ja. Den einen liebt er, den anderen hasst er, man kann es ihm nicht recht machen, weil es in seiner Hand. Nö, Leute, es ist nicht ganz so. Gott ist sehr wohl eine berechenbare Größe. Bist du nicht froh? Die Sonne geht immer im Osten auf und im Westen wieder unter. Und so ist die Natur Gottes auch. Er ist zuverlässig und beständig. Warum also hat Gott Kains Opfer nicht angenommen, obwohl er es doch im Schweiß seines Angesichts dargebracht hat? Weil es nicht das war, was Gott wollte. Gott wollte, dass man im Opfer Blut fließen lässt. Das Blut bedeckt die Sünden. Ja, das Fell übrigens, das bedeckt die Blöße des Menschen. Und jetzt kommt Kain an und gibt Gott, was er will und nicht, was Gott will. Aber wenn du Gott glücklich machen willst und seinen Segen haben willst, dann musst du ihm geben, was er will. Das ist der ganze Grund. Und es war nicht so, dass Kain wirklich ein guter Mensch war. Er war eigentlich ein Rebell. Denn wenn du weißt, was Gott will, aber es ihm nicht gibst, wer hat dann das Problem? Du oder Gott? Also ich sagte, das Geheimnis, du hast das Problem. Ja, Kain hatte das Problem. Gott kommt zu Kain, weil Kain stocksauer ist. Ja, er ist stocksauer, er schaut auf seinen Bruder und er ist stocksauer. Er sagt, warum? Und Gott sagt jetzt zu ihm, warum so ist. Er sagt, warum senkt sich dein Angesicht? Warum kommen da kleine Wolken aus deiner Nase, wie wenn du ein Büffel wärst? Ja, warum siehst du rot? Warum sind deine Augen blutunterlaufen? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, wenn du so opferst, wie dein Bruder das gemacht hat, wenn du mir gibst, was ich will, dann bist du auch gesegnet. Nimm dich in Acht, Kain, es schaut nicht gut mit dir aus. Und dann macht Kain das Unaussprechliche. Er sät einen Mord. Das ist auch eine Saat, wisst ihr das? Er tut etwas Unaussprechliches. Denn hör mal, alles, was du tust, jede Tat, die du tust, jedes Wort, das du sprichst, sogar jeder Gedanke, den du denkst, ist ein Same. Manche Gedanken, die sterben natürlich wieder, die meisten wahrscheinlich. Aber manche der Gedanken, die ziehen andere Gedanken an. Und diese Gedanken werden so viele, dass aus diesen Gedanken eine Überzeugung wird. Und diese Überzeugung ist ein Same, der Handlungen bei dir hervorbringt. Und es ist dann entweder, geht es entweder gut aus mit dir oder schlecht. Kain denkt jetzt nach. Und er sagt, warum hat Gott mich verstoßen? Nur einfach, weil ich ihm nicht geben wollte, was er wollte. Wie kleinlich ist Gott? Und zum Schluss, ja, äußert sich dieser Wust von Gedanken in einem Mord. Kain geht nicht auf Gott ein, dass er Gott gäbe, was er will. Er tötet vielmehr Abel, seinen Bruder, von allen Leuten seinen Bruder. Und wisst ihr was? Wenn er gekonnt hätte, hätte er Gott umgebracht. Aber es hat nicht funktioniert. So eigenwillig war dieser Mensch. Er hat einen Mord gesät. Er hat sich von Gott radikal mit seinen Worten und Taten distanziert. Und was ist passiert? Ist er dadurch gesegnet worden? Ist sein Leben dadurch besser geworden? Nein. Gott sagt zu ihm, weil du das getan hast, weil das Blut deines Bruders von der Erde her zu mir schreit, deswegen wirst du unstet und flüchtig sein. Du hast einen Mord gesät, ja, du hast Rebellion gegen Gott gesät. Unstet und flüchtig wirst du sein, unglücklich wirst du sein. Ja, du wirst ständig von einem schlechten Gewissen getrieben werden. Überall, wo du mit anderen Menschen zusammenkommst, wirst du denken, sie haben was gegen dich. Und der Ackerboden, ja, den du bebaut hast, der wird dir seine Frucht nicht mehr geben. Da wird eine Dürre ausbrechen. Warum? Weil er sich von Gott getrennt hat. Weil er Gott nicht gegeben hat, was Gott wollte. Ich sag mal, es ist gut, mit Jesus zu gehen. Es ist gut, mit Gott zu gehen. Es ist gut, sich nicht selber so ernst zu nehmen, sondern Jesus ernst zu nehmen. Ernster als dich selber. Wenn du Segen willst, ja, musst du Verzicht üben. Und es äußert sich dadurch, dass du eben manche Dinge nicht tust, weil du Jesus nachfolgst. Ja, du wirst zum Beispiel, wenn du Jesus nachfolgst und ihm die Ehre gibst, nicht mehr auf jedes Weinfest, auf jedes Bierfest, ja, auf jedes was weiß ich was Fest gehen und dort die Nacht durchmachen und dann betrunken einbanken. Wahrscheinlich wirst du gar keine Lust mehr dazu haben. Also das wäre natürlich meine Hoffnung. Also sei nicht nur fleißig und geh auch mit Gott und gib ihm, ja, was er will, sei ihm gehorsam. In Sprüche 13, Vers 22, da heißt es, der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Du trickst deine Arbeitskollegen, deine Geschäftspartner aus, du ziehst ihnen ein wenig das Fell über die Ohren, du bist hinterher richtig reich. Weißt du, was dann passiert? Dann stirbst du, gibst den Löffel ab. Was passiert mit deinem Erbe? Dein Erbe bekommen Leute, die es verdienen und nicht du. Das ist, was dieser Vers sagt. Noch was genau, was richtig gut war. Haggai. Also ich ermutige euch, heute mal oder im Laufe der Woche mal den Haggai zu lesen. Das war der hat gelebt während der babylonischen Gefangenschaft. Allerdings hat er in Jerusalem gelebt und in dieser Gegend. Als Daniel noch in Babylon war, da hat er mit einigen Juden schon wieder in Israel gelebt. Und es war so, dass der Prophet Haggai geweissagt hat. Und es ist hochinteressant, was er sagt. Wenn du noch nicht genug Erfolg hast, wenn du irgendwie empfindest, Mensch, es geht nicht voran mit mir. Er sagt ihnen, warum. Vielleicht lese ich euch das sogar schnell vor. Ich lese mal, ich schlage mal schnell auf, weil da einige wirklich gute Verse drinnen stecken. Und wie gesagt, das sind nur zwei Kapitel, ja, was der Haggai hier vorbringt, nach Zephania. Na, so spricht der Herr. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, also luxuriöse Häuser, ja, getäfelte Häuser, während dieses Haus, das heißt der Tempel, ja, die Gemeinde Gottes damals, verödet da liegt. Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Eigentlich steht da was anderes. Da steht, ihr trinkt, aber werdet einfach nicht betrunken. Es langt nicht einmal für einen Rausch. Ihr bekleidet euch, aber es ist nicht warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Nein, immer steigen die Steuern. Wenn die Steuern Rekordeinnahmen bescheren, dem Staat bescheren, ja, glaubst du, der senkt die Steuern? Kannst du vergessen. Nicht hier. Im Gegenteil, da werden neue Pläne gemacht, wie man noch mehr Geld ausgeben kann. Und da heißt es dann jetzt, richtet euer Herz auf eure Wege, steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Das heißt, natürlich baut den Tempel, das bedeutet, baut die Gemeinde, für uns jetzt heutzutage. Die haben den Tempel nicht gebaut, der war nicht existent. Die haben zwar Sabbat gefeiert, dann haben dort das Sedermahl gegessen und getrunken, ja. Da trinkt man auch Wein dazu, aber war nicht genug Wein da, um das irgendwie zünftig angehen zu lassen. Am Sabbat sind sie nicht in den Tempel, weil es keinen gab. Und es war okay. Und Gott sagt, nö, das ist nicht okay. Ich möchte, dass ihr mir einen Teil in eurem Leben einräumt, einen Ort in eurem Leben gebt. Na, also geht hinauf ins Gebirge, opfert Zeit und Mittel und baut dieses Haus, sagt der Herr. Und dann machen sie das also und es findet eine Erweckung statt. Und dann sagt Gott ihnen sogar, bis aufs Datum, sagt er ihnen, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, ich bin in Kapitel 2, Vers 18, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Furche? Haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Und plötzlich, schaut, sie bauen das Haus Gottes. Sie sind nicht mehr geizig, sondern gebefreudig, auch in diesen Dingen. Und in dem Moment zieht eine Leichtigkeit des Seins in ihr Leben ein. Wohlgemerkt, das sage jetzt nicht ich, sondern das sagt der Haggai. Sein ganzes Buch dreht sich drum. Über Verzicht üben und Gott unterstützen. Nicht schlecht. Also warum wird viel gesät und wenig eingebracht? Warum ist es so frustrierend? Weil ihr mir nicht die Ehre gibt, weil er nicht an meinem Haus mitarbeitet. Und dann sagt der Herr, ihr habt angefangen, ein Fundament zu legen. Wohlgemerkt, nicht Richtfest feiern oder nicht die letzten Ziegel einsetzen, sondern nur einfach Fundament gelegt. Gott merkt, die meinen es ernst, die machen jetzt richtig los. Ja? Und von Stund an sind sie gesegnet. Von dem Tag an will ich segnen, sagt er, finde ich gut. Also es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Es gibt ein, der Herr bläst in deine Ernte hinein und zerstreut sie, oder er segnet und multipliziert sie. Was willst du? Schau, dieses Gesetz gilt für Christen und für Nichtchristen gleichermaßen. Wenn du diszipliniert bist und fleißig bist, ja, dann kommst du zu was. Du musst jetzt nur darauf achten, dass du wirklich mit Gott auch gehst. Denn sonst passiert dir, wie es in Psalm 127 steht. Da ist dieser berühmte Satz, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Kennt ihr das? Das heißt natürlich nicht, ja, dass der Herr alles den Seinen im Schlaf gibt und wir müssen nicht mehr arbeiten müssen, sondern nur noch pennen. Das ist nicht der Fall. Vielmehr müssen wir lesen, was da steht. Da heißt es, vergebens ist es, dass ihr früh aufsteht und spät euch niedersetzt, Brot der Mühsal esst, dass ihr arbeitet und buckelt und schuftet und macht und tut für euren Mindestlohn. Es ist direkt vergebens. Ja, so viel, wie ihr da durch extra Arbeit und durch besondere Mühe euch erarbeitet, so viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. So viel gibt der Herr als Segen einfach obendrauf. Ja, in anderen Worten, diejenigen, die mit ihm gehen, den Gerechten, diejenigen, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben und ernsthaft mit ihm gehen, denen verleiht der Herr eine Leichtigkeit des Seins und einen Segen, ein Gelingen, das andere so nicht haben. Leute, das ist eine wunderbare Sache. Und musst du halt zur Kenntnis nehmen. Wenn du sagst, ach, ich bin zufrieden, na ja gut, dann habe ich dir heute nichts zu sagen. Aber lass mich jetzt zum Abschluss noch ein paar Verse aus dem Neuen Testament zitieren. In Galater Kapitel 6, Vers 7, da sagt Paulus, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, wird er ernten. Schau, wenn du Freundlichkeit im Umgang mit anderen sähst, weißt du, was dann passiert? Du wirst Freundlichkeit ernten. Wenn andere dich nicht anlächeln und du chronisch unterbelächelt bist, dann möglicherweise deswegen, weil du nicht genug lächelst. Ich habe das schon ausprobiert. Ne? Kommst also zu einer neuen Gruppe und ich, wohlgemerkt, ich bin jetzt nicht so der joviale Typ, der gleich jeden mal für die Schulter haut und sagt, na, alter Kumpel oder so. Ja, das kann schon mal sein, dass wir uns 2 Jahre kennen und ich dir dann irgendwann sage, wie ich heiße. Ja. So, in anderen Worten, ich bin jetzt nicht so der Typ der totalen Nähe. Na, vielleicht eher nicht so. Egal. Auf jeden Fall kommst du mit einer Gruppe von Leuten zusammen und die schauen dich alle hier kritisch an und reden dann weiter mit denen, also mit sich selber. Und wenn du jetzt ankommst und die genauso grimmig anschaust und genauso auf harten Typen machst, ja, dann kann es sein, dass sich da nie was ändert. Wenn du aber hingehst, als wärst du Jesus selber, ja, und freundlich lächelst, also musst du ja nicht übertreiben, ja, wenn du in Unterfranken bist, dann langt schon ein Zucken der Mundwinkel nach oben. Alles andere ist verdächtig. Na, wenn du dann also kurz nix oder eine anerkennende Kopfbewegung, machst du irgendwie sowas. Weißt du, was passiert? Der andere lächelt unweigerlich zurück. Und das ist dann der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Vielleicht. Okay, sähe mal, was du gerne hättest. Das Evangelium kannst du zusammenfassen in den Worten, was du willst, dass man dir tut, das füge du auch anderen zu. Das ist meine Saat- und Ernte-Botschaft eigentlich. Jetzt pass auf, Gott lässt sich ja nicht verspotten. Ja? Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Und es geht im Guten wie im Schlechten. Ich muss jetzt noch einen wichtigen Punkt bringen. Lass mich darauf hinarbeiten jetzt. Epheser Kapitel 6, Vers 8. Ihr wisst, sagt Paulus, dass jeder, der Gutes tut, und er musste noch nicht einmal Christ sein offensichtlich, jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird. Er sei Sklave oder Freier, er sei Chef oder Angestellter, er sei eine Nullnummer oder der Boss schlechthin. Vollkommen egal. Wenn du etwas Gutes tust, wirst du vom Herrn belohnt werden. Ich musste immer an Cornelius denken, der noch kein Christ war, aber der Almosen gab und der gebetet hat. Gott hat einen Engel zu ihm geschickt und hat zu ihm gesagt, lass den Petrus holen, der wird die Worte des ewigen Lebens bringen. Und Cornelius hat ihn bringen lassen und er hat das Evangelium dann gehört und er hat sich bekehrt. Ein römischer Centurio, ein römischer Soldat. Er ist vom Herrn errettet worden. Wenn du also ein Nichtchrist bist, aber Gutes tust, dann wirst du unweigerlich früher oder später mit Christen zusammenkommen oder ein Engel kommt und tritt sich dir in den Weg und sagt, jetzt bekehr dich halt endlich, damit du richtig gesegnet werden kannst. Du verdienst es. Finde ich gut. Also wenn du was Gutes tust, dann kommt es zu dir zurück. Du wirst es vom Herrn empfangen. Egal, was du Gutes tust, egal wie klein oder groß, du wirst Gutes empfangen. Schau, auf diese Art und Weise machst du die Welt besser. Durch kleines Gutes tun. Ja. Ihr wisst schon, diese lapidaren Beispiele, du bringst den Müll raus oder so. Das kann entlastend sein. Wenn du nämlich immer demonstrativ den Müll stehen lässt, dann denkt sich dein Mann oder deine Frau, je nachdem, wer bei euch die Küche macht, ja, er mag mich nicht oder sie mag mich nicht. Wenn du aber so kleine Zeichen gibst, ja, dann ist es hilfreich. Und auf der Arbeit genauso. Wenn du zu reinkommst und beim Kollegen immer gleich so schaust, dann kann es gut sein, dass dir irgendwann denkt, okay, gut, jetzt lasse ich halt ihn mal auflaufen. Kleinigkeiten, meine Damen und Herren. Im Hohelied heißt es allen Ernstes, wenn ich es jetzt finde, Hohelied Kapitel 2, Vers 15, da heißt es, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Was verdirbt den Weinberg? Die Dampfwalze? Nein, die siehst du schon von Weitem kommen. Ja, der Panzer, so viele Panzer gibt es nicht. In Deutschland vielleicht gar nicht. Ja, unsere fahren nicht, da haben sie Weinberge gut. Oder nicht so sehr, manche fahren natürlich schon, man dürfte es jetzt nicht total irgendwie. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Auch wenn dein Weinberg in Blüte steht, auch wenn der Segen Gottes auf dir ist, musst du trotzdem die kleinen Füchse fangen. Die kleinen Füchse. Musst dich mit der Kleinkaliberbüchse, 22er LFB, raussetzen, ja? Und musst auf den Fuchs warten. Ist vielleicht ein bisschen ein kleines Kaliber. Zu klein, ne? 22er Hornet. Was sagst du, Stefan? Okay. Gut. Ach, ja. Wenn du was tun sollst, was dir nicht schmeckt, deine Steuern machen zum Beispiel, oder irgendwas anderes, was du gerade nicht tun willst, wenn du notorisch einer bist, der ein bisschen trödelt, wie überkommst du das, wie überwindest du das, wie kommst du schneller in die Gänge? Weil wenn du nämlich deine Steuern nicht magst und zu lang wartest, dann leidest du, weil das Finanzamt dann dafür sorgt, dass du leidest. Du musst es also irgendwann tun. Vorschlag zur Güte, belohn dich selber. Du willst irgendwas Besonderes tun, eine Tasse Kaffee trinken oder ins Kino gehen oder was weiß ich was, dann sagst du, hey, das kriegst du erst dann, wenn du fertig bist damit. Und wenn du das dann gemacht hast, deine Küche wieder einmal geputzt hast, das Geschirr wieder einmal gewaschen hast, die Pizzakartons von vor 14 Tagen unter dem Wohnzimmertisch hervorgeklaubt hast, also ich spreche jetzt natürlich vor allem zu Junggesellen, und entsorgt hast, dann belohnst du dich. Aber dann musst du dich auch wirklich belohnen. Auf diese Art und Weise kannst du Spiele mit dir selber spielen und dich austricksen, deine Faulheit, deinen Schweinehund, deinen Inneren, diesen Sauhund. Okay, lass mich nur ganz kurz weitermachen. Kolosser Kapitel 3, Vers 25. Wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Da ist kein Ansehen der Person. Ich musste an solche Verse denken, als ich letztens die Zeitung las und gesehen habe, dass der Sultan von Osman, dass der einen Pastor festgesetzt hat. Ja, einfach, weil er das kann und weil er gern einen islamischen Prediger aus Amerika haben möchte. Also ich setze meinen Geistlichen, ich will meinen Geistlichen aus Amerika und setze dafür deinen Geistlichen hier in der Türkei fest. Es ist schlecht, sich mit Christen anzulegen. Nicht, weil Christen zurückschlagen und so gewalttätig sind, sondern weil Gott eine elende Linke hat. Einen knallharten Haken, meine Damen und Herren. Ja, irre dich nicht, Gott lässt dich nicht verspotten. Was du säst, Osman, wirst du ernten, jetzt in diesem Fall. Und irgendwann hat halt jetzt der jetzige Präsident von Amerika die Schnauze voll gehabt und hat sich gesagt, also gut, entweder ihr gebt uns unseren Pastor, der nichts getan hat, sondern euer Volk segnen wollte, oder wir machen Sanktionen. Und im Moment leiden die ein wenig. Leute, das hat alles was mit Saat und Ernte zu tun. Mit Tat und Konsequenz, hallo. Ja, und ich empfehle uns natürlich, dass wir für die Beteiligten beten. Denn irgendwann muss auch mal für die Türken die Zeit sein, an der sie das Evangelium unverfälscht hören und nicht vom Staat ständig dazwischen gefunkt wird. Ja, gut, führt es ein wenig weiter, aber das ist jetzt egal. Der Vater richtet ohne Ansehen der Person eine nach eines jeden Werk. Deswegen soll man also die Zeit unserer Fremdlingschaft in Furcht wandeln, ja, und Gutes tun. Jetzt, wenn du aber kommst, mein letzter Gedanke heute, wenn du jetzt aber kommst und sagst, Pastor, oh, du hast keine Ahnung, was ich alles Schlechtes getan habe. Ich habe so viele üble Dinge gesät. Ja, das kommt jetzt alles zurück zu mir. Und wenn das zurück zu mir kommt, dann schaut es schlecht für mich aus. Und manche Dinge, wisst ihr, manche Dinge, da leidest du wirklich dran. Wenn du einen Mord begangen hast, egal ob du dich jetzt bekehrt hast, du wirst trotzdem ins Gefängnis wandern für lange, lange Zeit. Und es ist auch richtig so. Was kannst du tun, wenn du zu viele schlechte Dinge getan hast? Wenn du dir zu viel Zeit mit Gutes tun geleistet hast? Wenn du zu langsam warst, ja? Du kannst jetzt gegensteuern. Sag mal gegensteuern. Gegensteuern. Funktioniert ziemlich einfach. Wenn du gestohlen hast, sagt Paulus im Epheser Kapitel 4, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern tue vielmehr Gutes mit seinen Händen, damit er etwas habe, das er dem Armen mitgeben kann. Also wenn du vorher gestohlen hast, dann sei jetzt besonders freigebig. Auf diese Art und Weise pflügst du die alte Ernte unter. Ansonsten kommt Ernte. Schaut, Gott lässt sich nicht verspotten, er lässt sich nicht verschaukeln. Was du gesät hast, wirst du ernten. Das Volk Israel hat sich geweigert, nach Kanaan hineinzugehen. Und Gott hat gesagt, ja gut, ich vergib euch das, auf die Fürbitte von Mose hin. Ich vergib euch das, aber ihr werdet trotzdem 40 Jahre lang in der Wüste sein. 40 Jahre, ein Jahr für jeden Tag, den die Spione im gelobten Land waren. Bis ihr gestorben seid. Alle diejenigen, die nicht an mich geglaubt haben hier, die mir nicht geglaubt haben, dass ich euch das Land gebe. Ihre Taten der Rebellion gegen Gott, wir wollen da nicht rein, das ist viel zu gefährlich, hatte Konsequenzen. Sie konnten zum Schluss nicht mehr rein. Warum hat Gott ihnen nicht einfach vergeben und gesagt, ach gut, könnt ruhig rein, ist in Ordnung, ich mache die Kanaaniter platt für euch. Er wollte, dass sie kapieren, dass es keine billige Gnade gibt. Es gibt keine billige Gnade. Was du säst, wirst du ernten. Wenn du jetzt bestimmtes Schlechtes nicht ernten willst, musst du dagegen arbeiten. Du musst also, wenn du geizig warst, jetzt erst recht gebefreudig sein. Wenn du besonderer Stinkstiefel warst, dann musst du jetzt besonders freundlich werden. Und so weiter. Man könnte euch selber Gedanken darüber machen. Ja. So funktioniert das Ganze. Okay. Und sogar Kleinigkeiten, das ist jetzt wirklich mein letzter Satz. Schau, ich schalte schon ein hier, meine Notizen. Im Matthäus Kapitel 10, Vers 42, da sagt der Herr, jede gute Tat wird dir vergolten werden, jede Kleinigkeit wird dir vergolten werden. Wenn du einem anderen einen Becher kalten Wassers gibst, ja, dann wird dir diese Belohnung dafür von Gott nicht verloren gehen. Also es zahlt sich aus, gute Taten zu tun und es ist schlecht, schlechte Taten zu tun. Und Gott hat die Israeliten seinerzeit nicht ins gelobte Land gelassen, aus Gründen der Disziplin, aus Gründen der Züchtigung, wie man das sagt. Der wollte, dass sie in Zukunft es richtig machen. Wenn du nämlich aus billiger Gnade lebst und denkst, du kriegst immer alles sofort vergeben und es hat keine Konsequenzen, dann wirst du zu einem unheiligen Heiligen, einer komischen Person. Wenn du aber weißt, Gott ahndet schlechte Taten, weißt du, was dann passiert? Du nimmst es ernst. Und du tust nichts Schlechtes mehr, sondern befleißigst dich, Gutes zu tun. Zumindest ist das der Plan Gottes. Oh.